gemacht haben, ein, keine Ahnung, Webbrowser, gut. Folien habt ihr gesehen, sind im Internet. Da könnten wir sie natürlich auch gleich von anzeigen. Ich werde aber auch ein paar Demos machen, wie denn die einzelnen virtuellen Maschinen laufen. Insofern, da braucht man ein bisschen mehr.
Ich habe noch eine Frage zu den Folien. Also das, was jetzt online steht, das sind halt alles noch die vom Vorjahres. Bleibt es einfach so oder sollen, oder ich
Ich
meine, ändert sich ja wahrscheinlich nicht so viel.
habe sie mal reingestellt, habe ich letztes Mal vergessen zu sagen. Das sind die vom letzten Jahr. Im Wesentlichen ändert sich, glaube ich, hier unten.
Das Datum, ja. Okay.
Ich habe auch schon zwei, drei Fehler gefixt. Das war aber, glaube ich, von Folien, die später irgendwann kommen. Ein kleines Kapitel wollte ich noch dazufügen. Da kommt noch ein bisschen was. Aber ihr könnt jetzt erstmal zum Nachlesen oder so auf jeden Fall die nehmen. Ich update die irgendwann noch. Jo, dann sind, glaube ich, auch alle wieder da. Moin, moin allerseits. Jo, wo waren wir letztes Mal? Letztes Mal waren wir. Hatten uns angeguckt, wie so eine, naja, das war so die erst wichtige Folie, sodass man praktisch alles in Schritten macht. Ihr erinnert euch, die CPU haben wir uns mal angeguckt, wenn die dann so einzeln ihre Instruktionen durchgeht, sie holt sie halt, sie führt sie aus. Und da waren so Geschichten dabei, wie hier, wir rufen eine, naja, letztendlich ist es eine Busfunktion, ne? Ein Buszyklus, der da durchgeführt wird, erholt sich was von außerhalb. Dann haben wir uns angeguckt, ja, wie sieht so eine Load-Funktion aus? Ja, Load, die guckt nach, ja, welche Adresse wird dann hier übergeben und je nach Adresse ruft er jetzt hier ROM-Load, RAM-Load und so weiter auf. Ja, und wie könnte man die simulieren? Also beispielsweise ein ROM-Load, naja. Simpelste Variante, ich definiere mir irgendwie ein Array mit so und so viel Byte, konstant, while ROM. Naja, und wenn ich daraus lese, dann gebe ich einfach das Byte an der Stelle zurück. Jo, gut. Die Bausteine sind in echt normalerweise so gemacht, dass sie nur eine Anzahl von Pins haben, Adresspins. Sprich, die Adressen wiederholen sich. So ein typisches IBM PC, hallo, IBM PC BIOS früher mit seinen 64 Kilobyte. Da war der ROM-Baustein halt 64 Kilobyte und 64 Kilobyte heißt 16 Pins. Und wenn der 17. Pin 1 ist, dann interessiert das den ROM-Baustein nicht. Also deshalb in diesem Sinne hier unten nochmal modulo Größe des Bausteins. Dann kommt halt die Adresse eventuell mehrfach vor. Ist auch in echt so. Jo, ROM schreiben, sinnigerweise passiert nichts. Wenn es ein echtes ROM ist, man kann natürlich sich überlegen, ob man irgend so ein flashbares ROM nachmachen will von einem modernen Motherboard. Na gut, kann natürlich entsprechend auch in dieses ROM-Ding, dieses Array was reinschreiben, das ist halt das Konst davor weg. So ähnlich beim RAM. Naja, das kennen wir jetzt gerade vom ROM-Baustein. RAM-Baustein kann man dann schreiben, entsprechend umgekehrt. Jo, das ist jetzt noch relativ trivial, worauf wir natürlich immer, habe ich gesagt, achten müssen, sind so Geschichten, geht das allgemeingültig und vor allen Dingen ist das flott. Ist das flott? Geht das flotter? Naja, sich ein Byte irgendwo aus dem Speicher zu holen, weniger als ein Array-Zugriff geht wohl nicht. Die Modulo-Geschichte müsste man nicht notwendigerweise machen, wobei man dazu sagen muss, RAM-Size ist normalerweise eine Zweierpotenz. Dann kann der Compiler das umbauen auf eine Und-Verknüpfung. Dann ist das auch geschenkt. Oder als Inline-Ding, dass er das da gleich mit reinklebt. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Dann spart man sich da einen Unterprogrammaufruf. Der Unterprogrammaufruf ist wahrscheinlich mehr als das, was im Unterprogramm passiert. Ne? Insofern wäre das vielleicht noch eine Idee. Ja, gut. Also ROM, RAM ist damit abgehandelt. Das geht blitzschnell. Und wenn man das rein theoretisch nach da oben reinklebt, dann geschenkt. Wir werden nachher noch sehen, im Prinzip kleben wir es da oben rein. Allerdings ein bisschen anders. Jo, ein bisschen anders sieht das jetzt aus mit den I/O-Geschichten, weil da wird natürlich jetzt nichts gespeichert und wieder gelesen, das ist trivial, sondern es müssen ja irgendwelche Aktionen angestoßen werden. Jetzt hier in unserem Beispiel, nun wiederum auch nicht so schwierig, also sagen wir mal, unsere serielle Schnittstelle kann nur eins, nämlich Bytes ausgeben. Ja, und wir schreiben sie einfach auf die Konsole mit irgendeinem, keine Ahnung, je nach Programmiersprache, Print oder Printf oder wie auch immer das Ding dann heißt. Das Byte, was ausgegeben wird, schwupp, landet auf der Konsole. Fertig. Eingabe ist dann natürlich ein bisschen komplizierter. Also, wenn ich dann lese von einem seriellen Baustein, jo, dann kann es da möglicherweise zwei Ports geben oder zwei I/O-Register. Nämlich irgendwie ein Ding, so eine Art, na, wie soll man sagen, ja, wo ich den Puffer leer auslesen kann. Wenn jemand eine Taste getippt hat auf dem Terminal, dann ist die Taste erstmal intern im Terminal drin. Ja, und wenn ich jetzt von Port 0 was auslese, dann ist der Key ab dann weg. Ja, und ich kriege ihn. Kann aber auch sein, ich möchte einfach nur wissen, ist da überhaupt was? Hat da jemand was getippt? Also kann ich vorher dieses Available da abfragen. Ja, dann ist die Frage, wie kommt denn jetzt was rein in diesen Key? Ja, und das könnte man beispielsweise in so einer Step-Funktion machen. In so einer Step-Funktion, da frage ich dann immer ab, ja, hat der echte Host irgendwie einen Tastengedruck gedrückt? Wie auch immer das Ding jetzt in Wirklichkeit heißt. Wenn ja, dann hole ich mir diesen Key, schreibe den da rein und sage, ja, einer ist available und liebe CPU, kümmere dich mal darum. Da ist es so die, naja, nicht ganz schön, aber funktionierende Variante. Wieder gleich die Frage, schnell, nicht schnell, schnell genug? Also das Ding wäre schon unangenehm, hast du genau das Richtige erwischt. Das ist im Allgemeinen irgendwie ein System Call. Ne? Ich muss irgendwie Betriebssystem fragen, hast du eine Tastenkombination für mich? Und naja, wenn ich das in meiner großen Simulation Schleife mache, dann darf die CPU eine Instruktion ausführen und dann mache ich wieder einen System Call. Dann kann die CPU eine Instruktion ausführen, dann mache ich wieder einen System Call. Naja, wenn ihr Glück habt, habt ihr in einer Woche gebootet. Da geht überhaupt nichts. Ja, Vorschläge.
Vielleicht eine eigene Interrupt-Behandlung einbauen, die dann eben genau sowas macht. Oder dann den Interrupt von dem Client sozusagen ausführt.
Sowas in der Art könnte man machen. Man könnte sowas, na, wie heißt es, so ein SIG-IO unter Linux oder Unix allgemein. Schick mir mal ein Signal, wenn an dem Gerät sowieso was kommt. Und dann könnte ich in dem Signalhändler, in der Interrupt-Behandlung, da könnte ich mir den Key abholen, kann das Available auf 1 setzen und kann sagen, da ist was. Also im Prinzip genau das, was das serielle Terminal in Wirklichkeit auch macht, Interrupt verschicken. Nur jetzt halt umgebaut auf Signale. Das wäre eine Variante. Andere Variante. Wäre auch eine Variante. Einfach mitzählen und ne? Ich muss ja nicht 1000 Mal pro Sekunde die Tastatur abfragen. So schnell kann eh keiner tippen. Da reicht es ja auch, keine Ahnung, 10 Mal pro Sekunde völlig ausreichend. Ja, solche Geschichten, da muss man immer drauf aufpassen. Das sieht zwar so schön simpel aus und funktioniert auch, nur unbrauchbar in der Praxis. Jo, Plattensimulation. Ich gehe die jetzt ein bisschen genauer durch, unter anderem deshalb, weil ihr zum Teile davon auch als Framework sozusagen kriegt, um eure eigene CPU da reinzubauen. Dann wisst ihr schon mal, wie die funktionieren. Jo, also wie ist hier gedacht? Also dieses Disk Out, wenn ich jetzt so ein Out B mache, um meine Platte mit irgendwelchen Daten zu bespielen, Dann kann ich sagen, dann habe ich drei verschiedene Adressen, die ich nutzen kann. Im ersten Fall beschreibe ich einen Puffer mit einem Wert. Der ist da drin, fertig aus. Im zweiten Fall kann ich eine Position beschreiben. Na ja, einer echten Platte wäre das sozusagen Kopfinformationen, so Zylinder, Kopf, Sektorinformationen schreiben. Ja, und der dritte Fall, wenn ich da was reinschreibe, dann ist das ein Kommando. Wenn es eine 1 ist, dann schreibe ich auf Platte mein eines Byte. Ansonsten lese ich von der Platte ein Byte in meinen Puffer. Ja, und wenn die Position, die ich da angegeben hatte, kleiner ist als die Größe von der Platte, dann ist das Ganze okay. Ansonsten Fehlermeldung. Wobei die Fehlermeldung geht jetzt nicht an die CPU, die ist erstmal intern. Die kann ich jetzt über InB-Befehle dann wieder auslesen. Also ich kann auslesen, was in dem Puffer steht. Ich kann die Position auslesen. Ja, und Register Nummer 2 war gerade eben sozusagen das Kommandoregister. Da kann ich eine 1 oder 0 reinschreiben. Oder wenn ich daraus lese, dann lese ich jetzt nicht das Kommando wieder zurück, sondern den Status vom letzten Kommando. Also von der Idee her würde ich so machen. Ich schreibe in den Puffer das, was ich auf Platte schreiben möchte. Ich schreibe in die Position die Adresse, wo ich es hinschreiben will und sage dann hier, ich schreibe eine 1 in mein Kommandoregister und dann steht das eine Byte auf der Platte. Das kann ich ein paar Mal machen. Oder umgekehrt, ich kann eine Position beschreiben und kann hier ins Kommandoregister eine 0 schreiben. Dann landet im Puffer das, was auf der Platte steht. Und das kann ich dann mit dem InB von Adresse 0 wieder abfragen. Das ist eine Platte, naja, so groß, ne? Immerhin 256 Byte. Könnt ihr euch vorstellen, das kann man natürlich auch ruckzuck vergrößern. Also man kann natürlich diesen Puffer hier, den könnte man aufbohren auf 512 Byte. Dann ist es halt nicht ein Puffer, sondern ein Array von 512 Byte. Die Positionen könnte man aufbohren, dann ist es halt nicht ein Charakter, sondern naja, bei einer echten IDE-Platte sind es heutzutage 6 Byte für Kopf, Sektornummer, Kopf, Zylindernummer und so weiter. Das kannst du auswählen bei der IDE-Platte, kannst du das eine oder andere machen, es sind aber auch 6 Byte, im Prinzip das gleiche. Ja, und dann könnte man natürlich auch, wenn man hier das Kommando lesen abschickt, könnte man natürlich jetzt auch hier nicht nur ein Byte von der Platte holen, sondern man könnte natürlich auch dann die typischen 512 Byte Blöcke holen. Im Prinzip geht es genauso, bloß das passt nicht mehr auf eine Folie. Also das ist das, so könnte man sich das hinfummeln, dass man praktisch eine IDE-Platte nachmacht. Wobei die SCSI-Platten auch nicht viel anders aussehen. Jo, also das waren die I.O.-Geräte, die CPU. Was jetzt noch so ganz grob über ist, ist eine MMO. Das Dumme ist, die brauchen wir ständig. Also neben dem, dass wir die Befehle ausführen, müssen wir bei jedem Zugriff auf den Speicher durch die MMU durch. Und das sieht jetzt erstmal, wenn man sich Programme anguckt, eigentlich gar nicht so schlimm aus. Also wenn man sich einen GCC-Code anguckt, was der GCC so produziert, kaum mal ein Speicherzugriff bei. Aber ne, das sieht man zwar so nicht, aber natürlich jede Instruktion, die ich ausführe, muss ich erstmal aus dem Speicher holen. Und die ganzen Codezugriffe brauchen jedes Mal die MMU. Naja, Datenzugriffe auch, allerdings davon relativ wenige. Das Dumme ist, die gesamte Grafik ist letztendlich Speichergeschichte. Also wenn ihr bunte Bildchen erzeugen wollt, dann malt ihr viele, dann macht ihr viele Move-Befehle Richtung Grafikkarte. Und wenn das ein bisschen flott gehen soll, dann muss die MMU flott sein. Und zwar richtig flott. Die Frage ist jetzt, wie schaffen wir das, das schnell umzurechnen? Also, erstens müssen wir sozusagen die virtuelle Adresse, so macht die echte CPU ja auch, die virtuelle Adresse in einem Cache suchen. Translation Lookaside Buffer. Ja, wie groß ist der heutzutage bei irgendwelchen Standard Intel AMD CPUs? 16 Einträge, 32 Einträge, so irgendwas um den Dreh. Wenn ihr natürlich das jetzt macht, dann sucht ihr schon mal 32 Mal im Speicher, ob das da irgendwo liegt, was ihr sucht. Gut, wenn es da liegt, dann könnt ihr die virtuelle Adresse, die ihr dann gefunden habt, könnt ihr die entsprechende physikalische aus dem Cache rausnehmen, klebt noch hinten den Offset dran, ja, und dann könnt ihr weiter sagen, ja, Hauptspeicher mach mal. Wenn nicht gefunden, gut, dann müssen wir noch im Hauptspeicher nochmal nachgucken, ja, ne, ihr kennt die Umrechnungstabellen, ihr wart alle in GAA mal, seid damit gequält worden, ja, dann kann man die Tabellen durchwühlen und wenn man dann was gefunden hat, dann kann man das wieder in diesen Cache eintragen, damit man es nächstes Mal nicht nochmal machen muss. Frage an euch, wie macht man das, dass das flott geht? Erster Hinweis, in einem Cache zu suchen mit 32 Einträgen, dauert grob geschätzt 10-mal so lange, wie gleich im Hauptspeicher gucken. Warum? Naja, der Cache liegt bei uns im Hauptspeicher, die Tabellen liegen im Hauptspeicher. Ob ich mir jetzt aus der Tabelle die Wörter rauslese oder aus dem Cache, das ist eigentlich völlig wurscht. Und umso größer der Cache ist, desto schlechter ist das Verhältnis. Wenn ich einen ganz großen Cache habe, wo ich noch lange drin suchen muss, ob ich das nicht vielleicht irgendwo habe, das bringt mir überhaupt nichts. Und du? Ja, einfachste Variante, Cache weg. Machen wir es doch lieber gleich über die Tabellen, dann brauche ich nur dreimal im Speicher gucken. Also mein Cache muss besser sein als dreimal Hauptspeicher gucken. Was ist besser? Einmal. Können wir eine Stelle gucken und dann muss es gut sein. Entweder ja oder nein. Naja, zweimal dürften wir vielleicht auch noch. Das wäre auch noch schneller. Aber eigentlich einmal muss reichen. Jo. Gut, das Ganze als kleines C-Code-Schnipselchen. Also, wenn wir dann von einer virtuellen Adresse was laden wollen, das ist meine virtuelle Adresse, physikalische Adresse, die brauche ich dann. Ja, dann suche ich in meinem TLB, ich suche nach der Adresse, allerdings den hinteren Teil, den ignoriere ich, also die 12 Offset-Bits, die maskiere ich aus. Wer kennt alles diese Schreibweise? Nachschauen müssen, okay, kurzer Hinweis, das ist Verundung, das ist das Invertieren, also FFF sind jeweils 4 Einsen, 4 Einsen, 4, 4 Einsen sind 12 Einsen, das Ganze invertiert sind ganz viele Einsen und 12 Nullen, ja, und verundet mit am Ende 12 Nullen gibt praktisch die vorderen Bits. Also nehme ich mir von meiner virtuellen Adresse, die ich da kriege, sozusagen die Page-Nummer, den Offset schmeiße ich weg. Ja, und dann kriege ich hoffentlich was zurück. Er sagt mir, ja, ja, habe was gefunden und liefert mir hier in der physikalischen Adresse die Adresse zurück. Wenn ich die kriege, dann nehme ich die physikalische Adresse, ja, und veroder das jetzt wieder mit dem Rest, das, was ich hier vorhin abgeschnitten habe. Das klebe ich jetzt wieder hinten dran. Also verodern. Das sind die mit dem Verunden kriege ich die hinteren 12 Bit und verordert, naja, an die physikalische Adresse klebe ich sozusagen hinten 12 Bit wieder dran. Jo, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das TLB Lookup flott ist, wie schnell ist dann der Rest? Gehen wir die einzelnen Dinger mal durch. Es ist ein Funktionsaufruf. Unschön. Naja, Inline, dann passt die Sache. Welle von davon ist eine Konstante, kann man vorher ausrechnen. Compiler. Das Ganze verunten mit irgendeiner Zahl ist eine Instruktion. Ja, dann muss das Ding da laufen. Hoffentlich schnell. Das sollte hoffentlich gar nicht passieren. Allerdings den Test muss ich natürlich noch machen, einmal drüber springen. Ja, und das Verordern ist wieder nichts, das Verunten ist vergleichsweise auch nichts. Also, der Rest geht recht flott. Der Teil sollte hoffentlich nie oder nur sehr selten vorkommen. Ja, ist alles insgesamt also flott, wenn das Lookup-Ding schnell geht. Und da haben wir jetzt schon gesehen, naja, wenn es schneller sein soll als das eigentliche in den Tabellen wühlen, dann muss man mit einem Zugriff eigentlich klarkommen. Jo, die einzige Möglichkeit ist dann sozusagen ein Direct Mapped Cache. Soll heißen, wenn wir eine Adresse haben, an der wir die wir suchen, ja, dann müssen wir genau an einer Stelle im Cache gucken und entweder steht es da oder wir haben Pech gehabt. Jo, wie machen wir das? Fragen? Wie machen wir das? Wir bilden uns irgendeine Art von Hash-Summe. Ja, Hash-Summe ist jetzt die Frage, wie bilden wir die? Also wir wissen, dass von der virtuellen Adresse, die wir hier abfragen, die hinteren 12 Bit Nullen sind. Das heißt, die hinteren 12 Bit, die können wir schon mal weg, brauchen wir nicht. Die sind eh Null, für alle Adressen Null, die helfen uns nicht. Ja, und dann muss aus dem Rest, also wenn wir hier, sagen wir mal, eine 32-Bit-Maschine nehmen, dann sind noch übrig 20 Bit. 20 Bit hieße, ja, wir haben Zugriff auf 2 hoch 20, sprich 1 Million Seiten. Jetzt könnte man sagen, nun nehmen wir doch die 1 Million Seiten und unser TLB ist 1 Million Seiten groß. Ja, da jeweils sind da virtuelle Adresse, physikalische Adresse, wenn die beide 32 Bit sind, ist jeder Eintrag 4 Byte plus 4 Byte, das Ganze mal 1 Million, Größenordnung 8 Megabyte. Was kostet die Welt? Geht schon. Gut, kann man sich jetzt überlegen, es geht, aber es geht besser. Ganz einfach deshalb, weil die 8 Megabyte man natürlich bei der echten Maschine nicht in Cache passen. Vielleicht in Second Level Cache, aber bestimmt nicht in den First Level Cache. Und insofern sollte man das dann ein bisschen doch beschränken. Und insofern sage ich dann hier, naja, diese 20 Bit, die reduziere ich auf weniger. Auch hier sinnigerweise das Size wieder eine Zweierpotenz. Dann kann ich hier statt dem Modulo rechnen wieder eine Und-Verknüpfung machen. Ja, dann habe ich hier den Index in meinem Cache, wo ich suche. Ja, und jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder steht die virtuelle Adresse an der Stelle im Cache. Wenn ja, gut, dann habe ich die physikalische Adresse gefunden und fertig. Ja, und ansonsten Pech gehabt, haben wir nicht, muss selber gucken. Ja, auch hier wieder, was ist wie schnell? Um 12 Shiften kostet nichts. Modulo eine Zweierpotenz, kostet nichts, fast nichts. Im Cache nachgucken ist ein Vergleich, der im Prinzip auch nicht viel kostet. Allerdings der Sprung danach, der kostet eventuell. Naja, und das Nachgucken hier, das Auslesen, ist dann auch relativ einfach. Was eventuell, das kommt ein bisschen darauf an, was für eine CPU man hat, was etwas kostet, das sind diese bedingten Sprünge hier unten, ja, wenn ich jetzt finde, beziehungsweise wenn ich nicht finde. Da kommt es jetzt auf die CPU drauf an. Es könnte sinnvoll sein, die zwei zu vertauschen. Das könnte ein Faktor, keine Ahnung, 50% in der Performance von der virtuellen Maschine bedeuten. Okay. Also so Kleinigkeiten haben da unter Umständen massiven Auswirkungen. Ne? Ihr erinnert euch so mit Branch Prediction, was weiß ich, wie heißen sie noch, Delay Slots und so, was man da je nach CPU so drin unterbringen kann. Jo, nichtsdestotrotz, letztendlich ist das, was wir hier dann so implementiert haben, im Prinzip ein Direct Mapped Cache. Man könnte es noch eventuell sich überlegen, noch an einer zweiten Stelle zu suchen, also dass ich dann sozusagen zwei solche TLBs habe, einmal den eigentlichen und einmal noch so einen zweiten, dann könnte ich hier virtuelle Adresse im TLB 1 gefunden, wenn ja, gebe ich das zurück, else if an der zweiten Stelle gefunden, dann gibt die zweite zurück, ansonsten vergiss es. Ansonsten geht es dann schneller, wenn ich in den Tabellen nachgucke.
Was bringt es, dass man zwei TLBs benutzt?
Gute Frage. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie ist denn das jetzt? Wie oft trifft jetzt dieser Cache? Wie oft sagt der Hit und wie oft sagt der Miss? Das ist jetzt genau die Frage. Er soll ja, wenn es irgendwie geht, wenn man auf die Folie zurückgeht, das wird ja eventuell teuer. Ne? Hier müssen wir in den Tabellen gucken. Das wollen wir eigentlich nicht. Es muss, wenn es irgendwie geht, hier oben mit dem Lookup erledigt sein. Ja, also found muss, wenn es irgendwie geht, true sein. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wenn wir so einen Direct Mapped Cache haben, wenn es drin steht, ist gut. Wenn es nicht drin steht, ja, dann überschreibe ich einen anderen Wert mit dem, den ich jetzt gerade suche. Das Dumme ist, da kann man eventuell Ping-Pong spielen. Das ist beim Direct Mapped Cache, ihr habt das in RA gemacht, in GRA gemacht. Es gibt halt immer genau einen Punkt, wo ich es eintragen kann. Und wenn ich jetzt, dummes Beispiel, sagen wir mal, wir haben zwei Code-Teile, eine Schleife und ein Unterprogramm. Irgendwo im Speicher. Und diese Schleife, die läuft und läuft und läuft und ruft immer wieder dieses Unterprogramm auf. Und wenn die zwei Dinger ausgerechnet auf zwei Pages liegen, die sich gegenseitig verdrängen, dann ist unser TLB, bringt gar nichts. So ähnlich natürlich, wenn wir jetzt eine Seite haben, sagen wir mal irgendeine kleine Schleife, die die Werte in einem Array aufsummieren soll. Diese Schleife liegt in einem Speicherbereich, die Daten, die ich aufsummiere, in einem anderen Speicherbereich. Wenn die zwei Pages wieder genau, ne, dass sie hier die gleiche Hashzahl liefern, doof, dann verdrängen sie sich gegenseitig. Insofern wäre natürlich ein Zweifach-TLB, soll heißen, so eine Art, ja, was ist denn, zweifach-assoziativer Cache, wäre natürlich ganz neckisch. Allerdings, wenn es natürlich jetzt nicht im Cache ist, dann suchen wir jetzt zweimal und haben es immer noch nicht gefunden. Dann dauert es doppelt so lange zu suchen, hat uns aber nichts geholfen. Da kann man dann immer so, hilft nicht, kann man mal ausprobieren. Jo, was noch ein bisschen was hilft, was noch mehr hilft, ist, man kann letztendlich, wenn man dann lustig ist, den TLB dreimal bauen. Allerdings jetzt nicht dreimal im Sinne von, ich suche in drei Schritten dreimal in dem gleichen Cache, sondern wir könnten einen Cache bauen für Code-Zugriffe, wir können einen Cache bauen für Read-Zugriffe und wir können einen Cache bauen für Write-Zugriffe. Ne? Da ist immer klar, wer in welchem Cache sucht. Das Schöne ist, wenn man jetzt eine Schleife hat, die irgendwie ein Array aufsummiert, ja, dann habe ich einen Cache sozusagen, der cache mir den Code, einen Cache für die Lesezugriffe, wo ich das Array auslese und noch einen Cache, wo ich die Summe aktualisiere. ohne dass es mich dann groß was kostet. Und das ist das beispielsweise, wie es V-Machine und QEMU machen. Die haben einfach drei Caches. Dreimal TLB-Cache. Jo, dazu Fragen. Damit habt ihr an sich schon mal ansonsten das Rüstzeug. Jetzt könnt ihr eigentlich schon einem Intel-PC nachmachen. Okay, zwei Vorlesungsstunden können wir gehen. Ja, der Teufel steckt, könnt ihr euch vorstellen, im Detail, sonst wäre die Vorlesung nicht ein ganzes Semester lang. Da kann man sich noch etliche Gedanken drum machen. Jo, das Erste, was ich mit euch jetzt nochmal machen will, jetzt kommt einfach mal ein kleiner Exkurs. Jetzt kommt sozusagen die Umschaltung von Vorlesung auf Übung. Assembler-Programmierung. Ihr habt alle gesagt, dass ihr schon so ein bisschen Assembler gemacht habt, aber so, naja, so richtig war das noch nicht und so viel wahrscheinlich auch noch nicht und auch schon wieder 5 Jahre her. Wie war das noch? Also, nehmen wir mal das Beispielchen. Wir haben eine Summe. Wir haben irgendeinen Index. Und wir haben ein Array, was weiß ich, 100 Einträge. Und jetzt wollen wir einfach den Inhalt vom Array aufsummieren. Also Summe 0, for i gleich 0, i kleiner 100, i plus plus, Summe plus gleich Array an der Stelle 4, an der Stelle i. Jo, die Frage ist, wie machen wir daraus Assembler-Code? Oder wie sähe der aus? Also jetzt hier, ich mache ja wie gesagt alles am Beispiel Intel, AMD, Xyrix. Kann man natürlich sagen, ja, warum jetzt ausgerechnet die Prozessoren? Spark ist doch viel schöner oder was weiß ich, was sonst noch so alles gibt. Ich nehme immer ganz gerne Intel, weil wenn ihr Intel nachmachen könnt, das Ding ist so komplex, da ist alles drin, was man irgendwie nicht braucht. Wenn ihr das nachmachen könnt, dann könnt ihr jeden anderen Prozessor in 5 Minuten später habt ihr den auch fertig. Jo, also mein Tipp immer, erstmal das Ganze vereinfachen. So eine Vorschleife, ja, es gibt jetzt keine Assembler-Instruktion, die eine Vorschleife nachmacht. So irgendwie so ein initialisiere i mit 0 und verzweige, wenn dann Assembler-Instruktionen, die gibt es nicht. Also das Ganze mal ein bisschen umbauen auf einfacheren C-Code. Wie ihr wollt. Aber also die Idee ist schon mal richtig. Die Vorschleife, wenn man dann im C-Manual guckt, da steht dann drin, ist identisch zu einer entsprechend zu schreibenden While-Schleife. Und eine While-Schleife kann man dann wieder umbauen auf ein Goto. Können wir mal mit While anfangen. Machen wir es mal schrittweise. Also Summe gleich 0, das ist nicht zu vereinfachen. Einfacher geht es nicht. Wie kann man das hier vereinfachen? Genau, also i gleich 0 ziehen wir raus. Das ist ja was, das wird einmal am Anfang gemacht. Und jetzt hast du richtig gesagt, weil Bedingung, was ist die Bedingung? Genau, da kann man einfach das 1:1 kopieren. Ja, und jetzt kommt da drin praktisch 1:1 das. Und was noch? Ja, das i++, das wird geschoben praktisch ans Ende. Also im Prinzip egal, was da steht, nach dem letzten Semikolon, was da steht, kommt vor die geschweifte Klammer und fertig. Jo, Summe plus gleich RAI. Kann man das vereinfachen? Das, im Falle von Intel kann man das praktisch 1:1 umsetzen. Okay, dann brauchen wir das auch nicht ändern. Jo, dann machen wir noch einen letzten Schritt, While-Schleife. Es gibt auch keine While-Assembler-Instruktionen. Richtiges Stichwort kam ja schon. Machen wir das Ganze mit Goto. Also, was bleibt mit dem While noch übrig? Ich schreibe es einfach mal ab. If not Bedingung. Bedingung war i kleiner 100. Goto. Na, ich sag mal Test. Hier unten kommt dann das i++ und darunter kommt ein Test.
Mit dem Jump halt dazwischen. Also nach dem Jump nach oben. Nach dem i++.
Okay, dann habe ich euch falsch verstanden. Wie dann?
Eigentlich muss man aus der Weile eine Duo einbauen, weil wir dann uns einen Spruch sparen.
Was wir in diesem Fall machen könnten, aber also wenn hier n stünde, dann wäre das schwierig, ne? Dann wüssten wir es nicht. Bauen wir es mal, also jetzt ohne Optimierung. Optimierung, das macht ein Compiler. Wir wollen jetzt bloß mal Assembler-Code gucken, wie der ausschauen könnte. Das können wir ja Schritt für Schritt noch vereinfachen. Wenn euch das zu kompliziert
Ich
aussieht.
weiß ja nicht, ob das als solche Instruktion mehr oder weniger geht oder ob man es dann nicht noch mehr zerhackstücken
Das
müsste.
ist eine berechtigte Frage, die gucken wir uns gleich noch an. Aber das ist auf jeden Fall schon mal einfacher als das da. Wobei das jetzt noch nicht vollständig ist, also ihr müsst mir irgendwie noch sagen, wie es weitergeht. Okay. Also sowas in der Art. Und hier steht dann ein So, alle einverstanden? Also so habt ihr es gemeint. Okay. Jo, also ein Goto Loop, das wäre ein Jump, kein Problem. Ein i++ ist ein Inkrementbefehl. Ein If ist ein geht nicht. Also, das müssen wir noch vereinfachen. Wie kann man das vereinfachen? Also man kann es hinterher auf ein Compare umsetzen, allerdings nicht mit Not und Kleiner und Goto und alles in einem. Genau, also wir können hier sagen, nicht kleiner ist dasselbe wie größer gleich. Ja, und jetzt haben wir was, was wir auch umsetzen können. Jetzt ist meine Tafel leider zu Ende. Schreibe ich jetzt wieder hier zurück auf der anderen Seite. Also nehmen wir es mal der Reihe nach. Achso, jetzt müssen wir jetzt hier oben noch irgendwie Speicherplatz vergeben. Ja, Summe, wo schmeißen wir die rein? Sinnvollerweise beispielsweise in ein Register. Ne? Also sagen wir mal, nehmen wir hier Register A, X aus Intel-Schreibweise. Den Index, sinnigerweise auch irgendwie ein Register. EBX. Ja, und das Array in ein Register geht nicht. Ne? Logisch, das ist einfach viel zu groß. Also bleibt das irgendwie, keine Ahnung, suchen wir uns irgendeine Speicherzelle aus. Also sagen wir mal 1000 folgende. Jo, dann übersetzen wir Summe gleich 0. Summe gleich 0, schaut wie aus in Intel-Schreibweise. Ja, das sind schon wieder die Profis am Werk. Also ich würde einfach erstmal sagen, das ist ein Move Konstante 0 nach eher x. Also ich schreibe hier immer die GNU-Syntax. Jetzt weiß ich nicht, ihr kommt ihr aus der Linux-Welt oder kommt ihr aus der Windows-Welt? Windows-Welt, da müsst ihr die zwei vertauschen. Das Dollar weglassen, das Prozent weglassen. Also ich schreibe immer am liebsten die GNU-Schreibweise, sie ist mir irgendwie ein bisschen einleuchtender. Gut, wenn wir das so schreiben, schreibt man häufig noch ein L, sinnvollerweise, als Anzeichen für Long, sprich 4 Byte Zugriff. Also das hier Integer, wenn das 32-Bit-Werte sind, dann kopiere ich 32-Bit, die Konstante 0, nach RX. Oder, machen wir es gleich mal, der Kollege sagt, er hatte das vorgeschlagen. Ist das besser? Ist das schlechter? Man sieht es ständig. Die Frage ist, warum ist das besser? Genau. Also könnt ihr euch vorstellen, hier, wenn wir die Konstante 0 da reinschreiben wollen, dann muss die Konstante im Befehl drin stehen. Und wenn das eine Long-Operation ist, dann muss das auch eine Long-Konstante sein, sprich 4 Byte. Und dann noch die Kodierung von dem ganzen Rest, das sind dann mindestens 5 Byte. Ja, in diesem Falle reichen auch 5. Bei dem XOR selber ist 1 Byte. Und dann kommt noch sogenanntes Mode RM hinten dran. Das machen wir später nochmal, wie man das kodiert. Also das ist ein 2-Byte-Befehl. Und der macht letztendlich nichts anderes, als ERX mit ERX zu ver-X-Odern. Ja, und 1 XOR 1 ist 0, 0 XOR 0 ist 0. Also es kommt immer 0 raus. Dementsprechend, also so ein GNU-C-Compiler, der nimmt den da. Und je nachdem, wie ihr den Assembler einstellt, selbst wenn ihr das hinschreibt, unter der Haube passiert dann hinterher das da. Jo, also das ist Summe gleich 0. Das nächste war hier I gleich 0. Naja, Spannung steigt. Konstante 0 nach EBX oder XOR. Jo, und dann kommt... Wenn I größer gleich 100, dann springe. Jetzt kommt es drauf an. Also wenn man dann Intel hat, dann sieht das ein bisschen komplizierter aus. Es gibt Prozessoren, die es im Prinzip genau so machen, wie es da steht. Typischerweise die RISC-Prozessoren, die kennen 3 Operanden, wie ihr wisst. Ne? Das ist der eine Operand, zweite Operand und das Ziel ist der dritte. Da kann man es alles in einen Befehl reinkodieren. Intel sieht man hier schon überall, ist eine 2-Adressmaschine, 1-2 Operanden, 1-2, 1-2, werden wir nachher noch sehen, die meisten sind 2 Operandenbefehle. Ja, und jetzt kriegen wir natürlich diese 1-2-3 Operanden nicht in einen Befehl, sprich, man muss das Ganze aufdröseln auf Compare. Also wir vergleichen 2 Werte. Was vergleichen wir? Wir vergleichen EBX mit der Konstanten 100. Und dann sagt uns der Assembler, kennst du nicht. Nee. Aber... Die Konstante muss immer links stehen. Gut, das ist uns, nein, nicht EAX, EBX. Im Prinzip ist ja wurscht, ob wir jetzt die 100 mit I vergleichen oder I mit 100. Muss man das gleich aufpassen, wie das jetzt ist mit den Bedingungen, wann wir jetzt springen. Ja, und jetzt kommt da drunter, er merkt sich sozusagen hier, was bei dem Vergleich rauskommt. Größer, kleiner, dicker, dünner. Und dann kann ich drunter schreiben, jump if, ja, jetzt die Bedingung, die überlegen wir uns gleich noch. Wenn die Bedingung erfüllt ist, springst du zum Ende. Ja. Gut, ich habe jetzt int hingeschrieben. Ich hätte natürlich auch unsigned int hinschreiben können. Okay, das, da sage ich immer, dass mir ist das im Prinzip mal wurscht. Ich freue mich schon, wenn ihr überhaupt irgendwie was Richtiges hierher schreibt. Also muss ich ja gestehen, in der Hälfte der Fälle vertue ich mich da auch erstmal. Also meine Eselsbrücke ist immer, ein Compare ist nichts anderes als eine Subtraktion. Also er subtrahiert so in Gedanken die 100 von EBX. Und das Ergebnis, was dabei rauskommt, das merkt er sich, schreibt es allerdings nicht nach EBX. So, in unserem Fall soll er ja springen, wenn größer gleich 100. Ja, wie muss das Ergebnis aussehen von dieser Subtraktion, dass er springen soll? Wenn ich 100 vom EBX abziehe, ja. Also hier oben hat man das so umgebaut, wenn das i größer gleich 100 ist, dann soll er springen. Soll heißen, wenn das i 100 ist, dann kommt bei der Subtraktion 0 raus. Wenn es 101 ist, kommt bei der Subtraktion 1 raus, 2, 3, 4. Also 0 aufwärts soll er springen. Jo, wie schaut es dann hier aus? Jo, jetzt wird hier unten ist der Sprung praktisch immer bezüglich der 0. Ist das Ergebnis größer gleich 0, kleiner gleich 0, gleich 0, ungleich 0? Ja, und er soll jetzt springen, wenn das Ergebnis hier oben größer gleich 0 ist. Also ein greater equal, dann springen. Skeptischer Blick. Genau, wenn das unsigned wäre, dann wäre es ein jump above or equal. Okay, das ist mal. Jo, also, das wäre die zwei Befehle hier, die ergeben praktisch diese eine etwas kompliziertere bedingte Sprunganweisung. Jo, dann lassen wir das mal erstmal weg, das ist das Komplizierteste. Dann kommt da hinten als nächstes ein i++. Was machen wir daraus? Das müsste ja vielleicht noch jeder hinkriegen. Ja. Wenn man weiß, dass es sowas gibt, kann man das natürlich gerne nehmen. Wenn man das nicht weiß, es tut natürlich im Prinzip genauso ein addiere Konstante 1 zum Register EBX. Also Konstante, Dollarzeichen davor, 1 zu EBX, dann ist das EBX hinterher ein größer. Du hast gesagt, inkrementiere, was ist besser? Inkrement ist besser, auch gleiches Argument wie vorhin. Hier die 1 ist wieder so eine Konstante, mindestens 4 Byte groß. Also ist die Geschichte, in diesem Falle 6 Byte, das sind 2 Byte, glaube ich. Aber kommt darauf an, in welchem Modus, also normalerweise 2 Byte. Jo, und dann kommt ein Go-To-Loop. Was machen wir daraus? Ein unbedingter Sprung. Ein Jump, genau. Loop habe ich jetzt irgendwie vergessen vorhin. Wo gehört es hin? Jawohl. Und hier haben wir noch unser End. Dann haben wir da unser End und fertig. Jo. Achso, einen haben wir noch vergessen. Dazwischen fehlt noch diese Summenberechnung. Ja, was ist das? Addiere das zur Summe. Summe ist in ihr x. Also ist auch das ein addiere long irgendwas zu ERX. Ja, und was steht dazwischen? Was komplizierteres? Was es auch, glaube ich, nur bei Intel gibt. ERX kommt da irgendwie auch vor. Nee, nicht ERX. Das ERX habe ich schon hingeschrieben.
Also das EWX und dann im runden Klammer auch, glaube ich, die Adresse von dem Array, die Basis von
der. Ja, genau.
Also das ist EWX. Und dann im runden Klammer dahinter. Nee, also das EWX ist.
Nee. Also die. Die 1000 kommt davor. Da gibt es nichts. Es gibt keine Basisadresse. Deshalb Komma EBX, Komma 4. Warum, wieso, weshalb? Soll heißen, also die Intel-Welt macht das so, sie addiert die Zahl vor der Klammer zu dem, was da drin steht. Okay, da steht in diesem Fall nichts, da könnte noch ein Register stehen, haben wir jetzt nicht. Addiert noch das EBX, multipliziert mit 4 da drauf. Warum jetzt EBX mal 4? 4 Byte, genau, jedes Array-Element ist eine Integerzahl, ist 4 Byte. Also die Adressen mit jedem Schritt, was das EBX größer wird, muss die Adresse um 4 größer werden. Und 1000 muss ich noch drauf addieren, weil das Array halt erst bei 1000 im Beispiel jetzt anfängt. Skeptische Diskussion. Wir sind genügend wenig Leute, ihr könnt auch immer gern fragen.
Ich komme gerade nicht drauf, ob man den Fehler ist.
Okay.
Dass, wenn das Positive ist, rauskommt, dann sind wir auch noch in dem Bereich, dass EBX kleiner ist als die 100 und dementsprechend nicht abbrechen
wollen. Ihr habt gesehen, dass ich die Bedingung umgedreht habe.
Dann machen wir doch eigentlich 100 minus EBX.
Nein.
Eben nicht.
Also nein. Andersrum.
Es ist trotzdem, dass das. Dass es immer das zweite minus das erste ist, wenn wir als wesentliches
Problem. Deshalb habe ich vorhin gefragt, mögt ihr lieber die Windows oder die Linux-Welt? In der Intel-Welt sind immer vorne und hinten vertauscht, sinnigerweise. Da haben sich leider die Intel-Leute, die GNU-Leute nicht miteinander unterhalten. Die haben das leider gerade links und rechts vertauscht. Also, da wo ihr ein Compare hinschreibt, müsst ihr im Prinzip auch eine Subtraktion hinschreiben können. Okay, und wenn es hier eine Subtraktion ist, dann kann ich natürlich nicht das EBX von 100 abziehen und in die 100 speichern. Das geht ja nicht, das ist eine Konstante. Also insofern muss EBX das Ziel sein. Also ziehe ich die 100 vom EBX ab. Genauso hier unten, ich addiere die 1 auf das EAX. Ich schreibe die 0 nach EBX. Das hintere ist immer das Ziel. Im Prinzip kann man es auch alles umdrehen, keine Frage. Man muss sich nur einig sein mit sich selber. Also wenn ihr lieber die Intel-Welt denkt, dann einfach vorne und hinten vertauschen, dann passt die Sache. Jo, insofern, wenn du dir das umgedreht denkst, dann müsste sich das Problem damit erledigen, oder?
Okay. Gut.
Jo, also das wäre beispielsweise ein kleines Assembler-Programmchen für das Aufsummieren von so Array-Elementen. Jetzt bin ich mit euch nicht ganz einverstanden, was die Konstruktion da angeht. Warum? Ich behaupte, das geht schneller. Sprungvorhersage guckt sich immer an, wie war es beim letzten Mal.
Ja gut, okay, dann ist es beim ersten Mal.
Und beim ersten Mal kann es eh in die Hose gehen. Wobei beim ersten Mal macht man es normalerweise so, Vorwärtssprünge werden nicht genommen, Rückwärtssprünge werden genommen. Da das ein Vorwärtssprung ist, nimmt man ihn nicht, was ja auch richtig ist. Gut, und beim allerletzten Durchgang, naja, gibt es einmal falsch. Das meine ich aber gar nicht. Ihr habt eine Variante da stehen. Ich schreibe genauso viele Bedingungen, genauso viele Sprünge, aber ich bin schneller. Ich mache das so. Ich schreibe oben ein GoTo-Test. Jetzt kommt meine Schleife, was auch immer da steht. Zum Beispiel das I++ kommt am Ende. Jetzt kommt mein Test. If, dann brauche ich die Bedingung auch gar nicht umdrehen. Solange die Bedingung erfüllt ist, go to loop. Also am Anfang springe ich mal nach unten, teste, ob die Sache noch in Ordnung ist und wenn ja, springe ich wieder hoch, springe wieder hoch, springe wieder hoch. Deutlich schneller. Warum? Genau. Hier unten springt ihr nach oben, testet. Springt nach oben, testet. Und ich mache hier einen Test und mit dem Test mache ich meinen Sprung. Das ist einfach. Hier werden beide 100 Mal ausgeführt. Das GoTo-Test wird aber hier nur einmal und nur die Instruktion wird 100 Mal ausgeführt. Okay, dann kann man sich vorstellen, dann ändert sich hier ein klein bisschen was, aber im Prinzip das Gleiche. Jo. Dazu Fragen. Also das ist mal so eine mini kleine Einführung, was jetzt Assembler-Code an sich angeht. Jetzt bauen wir uns noch ein kleines Unterprogrammchen. Wie war das noch mit den Unterprogrammen? Also, kleines Beispielprogrammchen wieder. Fakultätsfunktion. Mein Lieblingsbeispiel. Warum Lieblingsbeispiel? Ganz einfach, weil man jetzt sieht, wie die Funktion als Funktion aussieht und wie man die Funktion aufruft, kommt beides dann in einem und demselben Ding vor. Ja, wie war das noch? Fangen wir mal mit dem Label an, das kriegen wir hin, ja. Ist mir erstmal wurscht. Also, wollt ihr mit oder ohne? Machen wir es ohne. Das ist, glaube ich, einfacher. Brauchen wir nicht so viel unnützes Zeugs. Also, wir haben unseren Stack. Irgendwo zeigt der Stackpointer hin. Wenn unsere Funktion aufgerufen wird, dann zeigt der Stackpointer auf das zuletzt abgelegte Datum bei Intel. Was ist das zuletzt abgelegte Datum? Rücksprung, Adresse, genau. Und was ist davor? Parameter, also in diesem Falle unser x. Also, ja, reicht schon so. Also Stackpointer pushen macht normalerweise nie Sinn, weil ich brauche den Stackpointer, um zu wissen, wo der Stackpointer steht. Das okay, ihr seid schon jetzt beim Kompilieren. Also wenn man den Vergleich machen will, dann braucht man das x. Wie kommen wir ans x? Wir nehmen den Stackpointer. Der Stackpointer mit Offset 0 ist die Return-Adresse. Die brauchen wir nicht. Die Return-Adresse ist 4 Byte. Also ist der Offset vom x 4. Da oben wäre noch 8. Minus 4, minus 8. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen das x. Also ein Move Long, wenn es ein Integer ist, 4 in Klammern ESP, also der Stackpointer bei Intel heißt dann ESP, erweiterter Stackpointer, Extended Stackpointer, 32 Bit. Der Stackpointer selber wäre nur 16 Bit. Jo, und den, so ähnlich wie vorhin hier mit der 100, man kann immer noch ein Offset davor schreiben, vor die Klammer. Also in diesem Falle 4 ESP, dann nimmt er den Stackpointer, addiert 4 drauf und das, wo die Adresse hin zeigt, den Wert holt er sich. Wohin damit? Zum Beispiel. Jetzt steht in ERX das X. Jetzt brauchen wir irgendeinen Vergleich. Kleiner gleich 1. Wie machen wir den? Compare. Long. Jetzt ERX mit 1 vergleichen. Geht aber wieder nicht. Die Konstante muss vorne stehen. Also 1 mit ERX vergleichen. Jetzt bist du dran. Wie war das jetzt mit Springen? Also, was wir machen wollen, wir wollen jetzt sozusagen das Return überspringen. Jetzt soll hier irgendwas stehen, Jump zum Else-Zweig. Na, die anderen dürfen mitdenken, so ist das nicht. Also, wir subtrahieren die Konstante 1 in Gedanken von ERX. Ja, und wir springen jetzt, wenn es größer 0, kleiner 0, kleiner gleich 0.
Ja, greater, wenn wir zum Else wollen.
Wenn es 0 ist und ich ziehe 1 ab, kommt was Negatives raus. Wenn es 1 ist, ich ziehe 1 ab, kommt 0 raus. Dann soll er jeweils nicht springen. Er soll springen, wenn was rauskommt, was größer ist als 0. Also steht hier ein Greater. Hätte ich da oben hingeschrieben unsigned int, dann würde da stehen jump if above. Das ist einfach nur eine andere Bedingung. Ob das Vorzeichen-Bit jetzt als Vorzeichen gesehen werden soll oder als normales Zahlen-Bit. Jo, gut. Return 1. Wie machen wir das? Das ist zumindest im Intel-Fall der Standardweg. Normalerweise wird in ERX das Ergebnis zurückgegeben. Also das Ergebnis nach ERX. Quatsch. Konstante 1 nach ERX und fertig. Jo, unser Else-Fall, der sieht ja so ein bisschen komplizierter aus. Jo, jetzt sollen wir die Fakultät wieder aufrufen, allerdings mit dem um 1 kleineren Wert. Jo, wir müssen es wieder aufrufen, dass für die aufgerufene Funktion der Stack praktisch wieder genauso aussieht, nur dass das x jetzt um 1 kleiner ist. Also da muss ein x minus 1 rein und da die Return-Adresse. Wie kriegen wir das x minus 1 da rein? Push. Mit Push kriegen wir es da rein, aber erstmal wäre eine Möglichkeit. Subtrahiere 1 von Ex oder dekrementiere Ex. Und jetzt sagst du Push, also können wir einen Push EAX, Push Long EAX. Ja, wenn wir das gepusht haben, dann zeigt der Stackpointer auf das zuletzt abgelegte Datum, also an die Stelle. So. Dann soll die Funktion aufgerufen werden. Soll heißen, es kommt der Funktionsaufruf in diesem Fall an sich selber. Das spielt der Maschine aber keine Rolle. Ob da jetzt Call Fuck, Call Test, Call Oma, Call keine Ahnung was steht, wird halt irgendeine Funktion aufgerufen. Dass es jetzt wieder die gleiche ist, ja, Zufall. Jo, jetzt läuft die Funktion. Während sie läuft, wir haben ja noch die Return-Adresse auf den Stack gelegt. Die Return-Adresse ist die Adresse nach dem Call. Das ist nicht bei jedem Prozessor so. Manchmal merkt er sich sozusagen die Adresse von dem Call selber, manchmal die Adresse danach. Intel merkt sich die Adresse danach. Jo, wenn er jetzt zurückkehrt, so haben wir es definiert, dann ist in ERX das Ergebnis. Und nun?
Jetzt macht man Poplong nach EDX zum Beispiel, um uns das erste Argument wieder zurückzuholen, dann werden andere Register.
Ja. Wir müssen jetzt hier das Multiplizieren mit X machen, aber unser X ist ja weg. Also wir haben es ja hier mit dem Subtrahieren sozusagen kaputt gemacht. Da haben wir ein x minus 1 draus gemacht und zusätzlich noch hat die Call, die Funktion, die wir aufgerufen haben, nach ERX das Ergebnis geschrieben. Sprich, in ERX steht nichts mehr drin von dem x. Jetzt brauchen wir das x wieder. Ja, jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, das mit Pop sich zu holen oder mit, wo kann man es noch herholen? Im Prinzip so, wie wir es schon mal gemacht haben. Ne? Also ein mache ich mal nicht. Genau. Jetzt könnt, also im Moment, also wenn die Funktion zurückkehrt, dann hat er das Red vom Stack wieder konsumiert. Der Stackpointer zeigt wieder auf das x minus 1. Das x minus 1, ja, jetzt können wir entweder, also wenn wir jetzt uns das x wiederholen wollen, dann müssen wir jetzt nicht 4 auf den Stackpointer drauf addieren, wie vorhin, sondern der Stackpointer ist ja jetzt woanders, müssten wir 8 drauf addieren. Oder, weil den Wert brauchen wir eh nicht mehr, dann können wir den erstmal wegschmeißen. Wie schmeißen wir den weg? Normalerweise durch ein Addiere 4 auf Stackpointer. So. Addiere ich 4 drauf, dann zeigt mein Stackpointer wieder auf die Return-Adresse, so wie am Anfang der Funktion. Ja, und jetzt müssen wir das x noch drauf multiplizieren auf das Rx. Jetzt eine Möglichkeit war, wir holen uns das x so wie hier oben nach, jetzt allerdings nicht nach Rx, sondern nach edx. War ein Beispiel. Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Eine ist nicht besser als das andere, bloß ein bisschen anders. Jo, wie multiplizieren wir? Wir multiplizieren einen langen Wert, und zwar das, was bei 4 ESP steht, auf das, was in Rx drin steht. Ich hätte das erstmal holen können in ein Register und das Register drauf multiplizieren, wäre im Prinzip das Gleiche. Mit Pop könnte man sich holen, dann hätte man das x minus 1 in irgendeinem Register stehen.
Ja, und das Deckpointer stimmt
wieder. Die Frage ist natürlich, in welches Register du es reinschmeißt, weil das, der Inhalt von dem Register ist dann natürlich kaputt.
Ja, aber in dem Fall jetzt,
wenn EDX nicht verwendet wird, kannst du ein Pop EDX machen. Kommt im Prinzip das gleiche raus, kannst natürlich auch ein. Ich meine, da steht das x minus 1. Du könntest auch ein Pop EDX, inkrementiere EDX, dann steht das x wieder drin und dann kannst du das EDX drauf multiplizieren. 1000 Möglichkeiten. Also ein normaler Compiler würde das natürlich nach Standardmethode machen, immer gleich. Und die Standardmethode heißt push, alle Parameter auf den Stack aufrufen. Und hinterher mit Addition Stackpointer wieder entsprechend restaurieren. Jo, okay, jetzt haben wir berechnet nach Rx das Ergebnis. Und nun? Ja, eigentlich muss man sagen, jetzt muss Rx noch in das Rückgaberegister. Aber das Rückgaberegister ist Rx. Insofern haben wir es an der richtigen Stelle schon berechnet. Ja. Und dann wäre ein Red und die Sache wäre erledigt. Kann sich jeder vorstellen, das hinzukriegen. Okay, man muss es nicht selber schreiben, keine Frage. Es ist nicht schön, also Assembler-Programmierung, das macht man nur, wenn man gar nicht anders weiter kann. Wenn ihr noch ein paar Beispiele wollt, ihr könnt natürlich euren GCC mal anschmeißen, GCC-S, dann könnt ihr gucken, was da rauskommt. Ihr habt, gehe ich mal von aus, alle irgendwie einen ZipPool-Account. Dann könnt ihr es auch ausprobieren. -S. Genau, für die Beispiele, die wir hier haben, 32-Bit-Code, nicht 64-Bit-Code. Also die meisten Maschinen oder vielleicht sogar schon alle am ZipPool sind inzwischen 64-Bit. Ich weiß gar nicht, ob es da noch 32-Bit-Kisten gibt. Normalerweise interessiert einen das ja auch nicht, aber in diesem Falle, wenn man sich den Assembler-Code angucken will, dann interessiert es einen schon. Und jetzt irgendwie x.c. Dann purzelt daraus ein x.s. Da könnt ihr mal reingucken. Könnt im Prinzip mal so eine Fakultätsfunktion oder irgendwas schreiben. Dann könntet ihr sehen, ja, was der GCC daraus macht. Der GCC macht nicht das. Ähnlich, nicht ganz. Jo, wie schaut es jetzt aus, wenn ihr jetzt Testprogramme selber schreiben wollt? Also ihr könnt natürlich entweder C-Code schreiben und den kompilieren. Das ist ein guter Test, weil der GCC natürlich so ziemlich alles braucht, was irgendwie gut und teuer ist. Wenn ihr Testprogramme schreibt, dann schreibt ihr vielleicht sie doch lieber händisch selber, weil wenn man sie händisch schreibt, dann braucht man nur die Instruktionen, die man selber hinschreibt und keine anderen. Dann könnt ihr, was weiß ich, dann schreibt ihr selber ein x.s, dann könnt ihr natürlich mit gcc-c x.s, dann purzelt da ein x.o raus. Ja, und wenn ihr euch das mal wieder angucken wollt, Also im Prinzip könnt ihr natürlich auch, was weiß ich, vom ls-Kommando oder so euch den Assembler-Code angucken. Wer weiß, wie man den Assembler-Code sich wieder anzeigen lassen kann? Object Dump, jawohl. Also ein Object Dump minus klein d. Ja, und jetzt zum Beispiel x.o. Dann gibt er euch das wieder zurück. Also das, was hier ausgegeben wird, müsste in etwa das gleiche sein, wie da oben reingesteckt worden ist. In etwa, nicht ganz. Aber, das können wir hier mal ein kleines Beispiel machen. Dann machen wir mal Fakultätsfunktion. Ne? Mal hinsetzen, jetzt wird das nichts. Wie war das da? Move 1 nach BAX, ja, und so weiter und so weiter. Ich lasse es einfach mal dabei. Wenn ich jetzt minus C das kompiliere, dann müsste es ein X.O geben. Genau. Wenn ich mir das wieder angucke, also Entschuldigung, gerade wieder was vergessen, minus M32 und es mir dann wieder anguckt, dann kommt das bei raus. Könnt ihr es alle hinten lesen? Ja, ne? Geht gut. Also das, was ihr eingegeben habt, das ist leicht anders, aber nur ganz wenig. Also 4,4 ESP nach RX, im Prinzip genau das gleiche. Compare, naja, dass er jetzt 0x1 statt 1 schreibt, ist im Prinzip auch das Gleiche. Was natürlich ganz interessant ist, ist, man sieht hier auch, wie er es kodiert hat. Jetzt könnte man beispielsweise vergleichen, ist jetzt ein XOR, ERX, ERX, ist das wirklich kleiner oder größer als ein Move Long 0 nach ERX. Jo, wo kommen jetzt die einzelnen Zahlen alle her? Das 8b beispielsweise ist ein Move-Befehl. Wo kommen jetzt die her? Die 4, das ist die 4. 44, 2, 4, also das kommt noch genauer. Das ist ein sogenanntes Mod-RM-Byte, weil bei einer Move-Instruktion müssen ja zwei Parameter kommen. Die zwei Parameter müssen bestehen aus einmal, das eine muss ein Register sein, das andere kann im Prinzip beliebig sein. Ja, und dann ist hier in dieser 44 steckt letztendlich das ERX drin und es steckt drin, ja, das andere ist ein, ist, naja, diese Konstruktion. Also muss jetzt für das noch was Genaueres kommen und das kommt jetzt dahinter, also in diesem Falle 2,4, das ist ESP. Und die 4. Hier bei dem Compare eines Immediate-Werts mit EAX, oder ja, Compare eines Immediate-Werts ganz allgemein, ist die 83. Das F8 kodiert jetzt, ja, was ist dieser Wert hier? Das könnte im Prinzip ein beliebiger Ausdruck sein, es könnte also auch irgendwie so 4 ESP oder so sein. Ja, also muss jetzt das wieder beschrieben werden, in diesem Fall durch dieses F8, das ist das ERX. Und die Konstante ist hier eine 1, Byte 1. Jetzt ist die Frage, ich habe doch compare long hingeschrieben, warum ist das jetzt ein Byte? Ja, da hat der Assembler wieder unter der Hand wieder ein bisschen was wegoptimiert. Wenn man sieht, dass die Konstante klein genug ist, dann hat Intel wieder Spezialbefehle für Abkürzungen, nämlich dann kann man das Byte, kann man sagen, wird dann sign extended passend, also in diesem Falle auf 32 Bit und dann erst verglichen. Jo, hier unten kommt ein jump if greater. Jump if greater ist ein Befehl 0f8f. Also bisher waren die ganzen Befehle immer ein Byte groß. Das wäre ja zu einfach, wenn es immer so wäre. Also hier im Beispiel, die Jump-Befehle, die gibt es als kurze, sie gibt es aber auch als lange. Und da er noch nicht weiß, wo es hingehen soll, weil den else-Teil, den habe ich noch nicht beschrieben gehabt. Ich habe ja nur das Label hingeschrieben, aber else weiß er nicht, wo es ist. Hat er mal einen langen Sprung genommen. Ja, und das ist dann 0f, ist immer ein Präfix. Wenn 0f, dann ist klar, dass es ein erweiterter Befehl ist. Nämlich ein Befehl, den der 80286 noch nicht oder 8088 noch nicht hatte. Und der eigentliche Befehl kommt dann dahinter, in diesem Fall das 8F. Ja, und die 4 Bytes, das ist jetzt der Offset, der auf den aktuellen Programm-Counter drauf addiert wird, wenn dann gesprungen wird. Ja, und das Move Konstante nach RX ist ein B8. Das ist wieder ein kurzer Befehl. Ja. Und dann kommt die Konstante. Und wo kommt das RX? Implizit, genau. Wenn das Zielregister RX ist, dann gibt es einen abkürzenden Befehl. Ansonsten muss man wieder einen anderen nehmen. Intel. Ja, das machen wir nächste Woche noch ein bisschen genauer. Nächste Woche, morgen, mal gucken, wann wir dazu kommen. Diese Codierung, die müsst ihr natürlich können im Prinzip, wenn ihr irgendeinen Code ausführen wollt, weil ihr seht natürlich hinterher nicht das da, was ihr ausführen sollt, sondern ihr seht das da. Also ihr guckt euch wirklich hier an, das erste Byte, das ist ein 8b, okay, dann weiß ich, das ist eine Move-Instruktion. Dann weiß ich, danach muss noch irgendwie ein Mod-RM-Byte kommen und das Ziel und die Quelle und so weiter. Wenn ein 0F kommt, dann weiß ich, es ist ein erweiterter Befehl, dann muss ich nochmal ein Befehlsbyte holen, das 8F. Dann weiß ich, das ist ein Jump if greater. Dann weiß ich, ich muss die nächsten 4 Byte holen, das ist der Offset, so soll ich springen. So muss man sich den Befehl dann so Häppchen für Häppchen holen. Ja, und entsprechend ausführen. Was mich jetzt zurückbringt auf die eine Folie vorhin, wo dann drauf stand, ja, die MMU muss flott sein. Jetzt merkt ihr, dass sie noch flotter sein muss, weil um einen Befehl hier auszuführen, hole ich mir erstmal das erste Byte, um zu sehen, das ist ein erweiterter Befehl. Okay, kann ich das Byte schon mal wegschmeißen, hole ich mir das nächste. Um dann zu sehen, das ist ein Sprungbefehl, ist ja schön, dann brauche ich ein Offset. Holen wir das nächste, also in diesem Fall die nächsten 4 Byte. Soll heißen, um diesen Befehl hier auszuführen, mache ich schon mal 3 Fetch-Operationen. Für einen Befehl. Und hier oben wären sogar 4 Einzelteile, die ich mir da hole. Das kann bei Intel hingehen bis zu 16 Einzelteile. Also ich hole es mir das erste Byte, das ist ein Präfix. Ich hole es mir das zweite Byte, das ist ein Segmentpräfix. Ich hole mir das dritte Byte, locken soll ich auch. Na gut, vierte Byte, was soll ich denn eigentlich tun? So nach dem sechsten, siebten Byte, dann weiß ich, was ich tun soll. Und dann kommen noch die ganzen Parameter, die ich mir langsam sukzessive zusammenklauben muss. 16 Byte können es maximal sein. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die MMU da jedes Mal eine halbe Stunde rechnet, dann werdet ihr mit dem Befehlsausführen überhaupt nicht fertig. Jo, 2 Minuten haben wir noch.
Ja. Der Speicherzugriff, den Sie da vorher gezeigt haben, das war aber alles byteweise. Also man könnte sich ja überlegen, dass man vielleicht also irgendwie 32 Wörter gleich lädt.
Ja. Jein. Also, was du dir hier holst, muss byteweise geholt werden. Also das erste Byte muss ich einzeln holen, weil die nächsten brauche ich vielleicht gar nicht.
Gut, aber ich kann ja alle holen und dann sie immer noch wegschmeißen.
Nee. Schön wär's. Es könnte sein, dass da die Page zu Ende ist. Ne? Dann kannst du dir das Wort nicht holen. Das andere Problem ist sowieso, was ihr noch irgendwie lösen müsst, der Bus an sich von 80386 ist ein 32-Bit-Bus. Soll heißen, ihr könnt zwar 32-Bit-Wörter holen, aber nur von durch vier teilbaren Adressen. Ne? Also wenn ihr den Speicher seht als lange Liste von Wörtern, dann sind die Wörter vier geteilt. Und jetzt kann es euch passieren, hier dieses 8B44 und so weiter, das steht zum Beispiel hier dieses 8B44240404. Dann ist mit, ich hole mir doch schon mal 32 Bit. Nee.
Ja, dann kann ich mir sagen, ich tue die untersten Bits 0 und hole mir halt immer die alleinigen 32 Bit, wo gerade mein Befehl drinsteht.
Also was man machen kann, man kann natürlich dieses Wort holen und sich das rausklauben, was man gerade braucht. Und dann merke ich, ich brauche noch mehr, ist nicht dabei. Dann hole ich mir das Byte, lege schon mal alles auf Halde und klaube mir jetzt aus dem Wort, was ich da geholt habe, die Einzelteile raus. Hat den Vorteil, Page-Grenzen sind definitiv auch Wortgrenzen. Also die Wörter sind immer 4 Byte, die Pages sind immer 4K. Also immer 1024 Wörter sind eine Page. Also insofern kann man jetzt so wortweise auf den Bus zugreifen. Allerdings, was man jetzt auch hier beispielsweise sieht, ich hole mir das erste Byte auf die Methode, das zweite Byte auf die Methode. Jetzt weiß ich, ich brauche noch 4 Byte als Offset für den Sprung. Aber die 4 Byte stehen nicht notwendigerweise an einer durch 4 teilbaren Adresse. Das heißt, auch da müsst ihr gegebenenfalls zweimal auf den Speicher zugreifen. Erste Häppchen, zweite Häppchen.
Hier wäre es nicht immer noch besser als viermal zuzugreifen?
Sicher. Aber ihr müsst dran denken. Das ist okay, das habe ich euch mal erlassen. Ihr braucht nicht Segmentgrenzen beachten. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, es kann natürlich auch wiederum sein, dass, was weiß ich, ich könnte jetzt sozusagen so, das hier oben ist mein Segment. Ne? Dann kann ich zwar vom Bus den Teil holen, darf aber die hinteren zwei Byte nicht verwenden. Weil Segmentierung sagt, da ist Schluss. Und die Segmentierung, die wiederum, die geht jetzt wirklich byteweise, also da könnt ihr auch in einem Wort unterteilen. Okay, Segmentierung habe ich hier gesagt, könnt ihr weglassen, also das Problem habt ihr nicht. Insofern, ihr könnt immer wortweise holen, Pages sind da kein Problem, und dann könnt ihr euch aus dem Wort rausklauben, was ihr gerade braucht. Und eventuell müsst ihr dann zweimal drauf zugreifen, wenn ihr dann 4 Bytes braucht. Oder 2 Byte und die liegen ausgerechnet zu Chips im Speicher. Andere Fragen?
Was war Segmentierung nochmal genau?
Bei Segmentierung Wert auf eine Adresse. Wo haben wir mal eine Adresse? Hier zum Beispiel. Ne? Hier wird der Stackpointer genommen, 4 drauf radiert, gibt eine Adresse. Allerdings wird die Adresse jetzt relativ zum Stack-Segment genommen. Und du kannst den Speicher jetzt einteilen in Segmente. dann hast du irgendwie deinen linearen Speicher und sagst, von hier bis hier Codesegment, von da bis da ist mein Datensegment, von da bis da ist mein Stacksegment. Und die Adresse sieht dann immer so aus, als wäre hier die 0 und hier, was weiß ich, mein N. Hier gibt es wieder eine 0 von dem Segment und hier gibt es auch wieder ein N, allerdings in einem anderen Segment. Sprich, zu der Adresse, die hier berechnet wird, wird noch eine Basisadresse drauf addiert. Und du kannst immer noch zu den Segmenten sagen, die Länge. Und wenn das N größer wird als die Länge, dann gibt es einen Segmentation Fault. Das Programm wird normalerweise abgebrochen.
Was vielleicht im praktischen Fall nicht so viel Sinn machen würde, wirklich zweitweise zu trennen und nicht zu sagen, okay, man hat ein bisschen Schnitt und macht dann immer so schön vielfachen erst die Grenze.
Also gerade früher so in der MS-DOS-Zeit, da haben die Programmierer um jedes Byte gekämpft.
Genau, da macht es Sinn.
Da macht es Sinn. Heutzutage sieht es so aus und insofern...
Eben dann wieder, wenn mein älteres System simuliert wird, dass es dann wieder vielleicht braucht.
Dann muss alles gehen. Heutzutage sieht das so aus, der Speicher geht von da bis da und das ist das Codesegment, das Datensegment, das Stacksegment und alles gemischt. Da ist die Basisadresse 0, sprich es wird auf jede Adresse, die du hier oben berechnest, 0 drauf addiert und dahin gegriffen. 0 drauf addieren, geschenkt. Und die Länge ist 4 GB. Das ist der maximale Wert von der 32-Bit-Zahl. Und damit muss ich testen, größer, kleiner. Naja, ob eine 32-Bit-Zahl kleiner ist als 4G, ist sie immer, also auch kein Problem. Das ist die erste Variante, ohne Segmentierung, ohne MMU, da könnt ihr einfach auf den Speicher zugreifen und gut ist. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube die erste Version, also das Framework, was ihr kriegt, hat einen 8-Bit-Bus. Kann das sein? Hat schon mal jemand reingeguckt? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Auf der Seite habe ich euch gezeigt, was ist es?
Wir können jetzt schon deswegen immer noch damit arbeiten, weil das ist halt auch noch das vom Vorjahr eigentlich.
Da mache ich nichts dran, das bleibt. Hier gibt es Teaching. Irgendwo gibt es die virtuellen Maschinen. Da gibt es die Übungen. Da gibt es die Blätter. Und auch hier Sourcen. Da.
Aufgabe 1, Aufgabe 2.
Genau, bei 1 anfangen, da gibt es aber auch schon Sourcen.
Die bauen aufeinander auf.
Ja.
Also das sind keine kompletten neuen Vorgaben, sondern dann neue Teile.
Ihr sollt hier oben, schauen wir mal rein.
Ja, also ich kann mir das zweite ZIP dann quasi ins erste Verzeichnis mit rein.
Da überschreibst du einiges. Praktisch das dritte ist sozusagen eine Obermenge von dem ersten, zweiten und noch was dazu. Also wenn ihr gleich mit der dritten Aufgabe anfangen wollt, dann könnt ihr auch gleich den Tarball vom dritten Ding nehmen und damit anfangen, da ist alles dabei. Also das Ding haben wir schon. Ne? Also hier erstmal noch ein bisschen abgespeckt, noch keine serielle Schnittstelle. Einfach nur BIOS, naja, sonst geht nichts, Memory, sonst geht nichts und diesen kleinen Plattencontroller. Ja, lest euch einfach mal durch. Da ist noch so ein bisschen Beschreibung, was das Ding so tun soll. Das kriegt ihr hin. Also wer sich da mal ein bisschen reinkniet, der kriegt das ohne Probleme hin. Da hat es bisher noch bei keinem irgendwie Probleme gegeben. Wenn Fragen auftauchen, schnell Fragen stellen per E-Mail oder hier vorbeikommen oder kein Problem. Okay. streicht mal die 2010, schreibt eine 2012 hin, dann passt die Sache. Also wie gesagt, die Deadlines hier sind keine harten Deadlines, außer von der letzten Aufgabe. Ist mir im Prinzip wurscht, wann ihr das abgebt. Seht es mal selber als, naja, bis dahin sollte ich eigentlich fertig sein. Kontrollieren tue ich es eh nicht. Also ich kontrolliere es, wenn ihr wollt, aber meinetwegen braucht ihr die auch nicht unbedingt abgeben. Nur wenn ihr mal drüber gucken lassen wollt, so nach dem Motto, bin ich so völlig auf dem Holzweg oder passt das schon so, was ich da mache, könnt ihr es mir natürlich gerne zuschicken. Ich kontrolliere es dann auch. Die Idee ist halt wirklich bis, naja, so Ende November sollte die erste Aufgabe sein, fertig sein, bis Ende Dezember, glaube ich, die zweite. Und die dritte, dann habt ihr Zeit noch im Januar und was ist, Hälfte Februar oder so, um den Rest dann noch hinzufummeln. Dann hättet ihr auch die Weihnachtsferien frei. Weil ihr könnt natürlich auch bis jetzt in den Weihnachtsferien faulenzen und in den Weihnachtsferien, wenn ihr dann zur Oma auf Besuch müsst und wollt eigentlich da nicht so richtig hin und wisst nicht, was ihr da tun sollt, dann nehmt euren Laptop mit und hackt da was. Das müsst ihr wissen. Also die letzte Deadline, gut, ich werde das nochmal natürlich aktualisieren. Wie gesagt, da steht ja auch vorläufig noch. Das war jetzt alles zum Mal reingucken. Also hier Folien vorläufig. Das ist noch nicht die aktuelle Version, aber also inhaltlich ändert sich nichts. Wer will, kann gern schon anfangen. Jo. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Danke euch fürs Dasein, fürs Mitmachen. Dankeschön.